Wir hatten letztes Wochenende ein Seminar und ich finde, das war eine sehr gute Zeit. Sehr auferbauend, sehr viel, was es zu lernen gab. Gute Gemeinschaft, das war sehr schön. Eins, was mir da auch wieder neu deutlich geworden ist, dass das Verständnis der Heiligen Schrift eben auch sehr von den Zusammenhängen abhängt. Dass wir wissen, wo sind wir eigentlich? Natürlich in den einzelnen Briefen oder im Alten Testament, an wen wird etwas geschrieben und all das, aber auch die gesamte Heilsgeschichte. Wo sind wir eigentlich? Und eines der wichtigsten Themen beim Betrachten des Neuen Testamentes ist die Trennung der alttestamentlichen Zeit und der neutestamentlichen Zeit. Auch das haben wir im Mahl heute schon von Reader gehört. Da geht es um einen neuen Bund. Und es ist notwendig, das zu verstehen, um Gottes Wirken unter den Menschen im Laufe der Geschichte einfach auch verstehen zu können. So hatten wir eine gute Frage, finde ich, die im Seminar dann auftauchte, weil David auch von dem Evangelium sprach. Ist denn jetzt die ganze Bibel eigentlich das Evangelium oder nur das Neue Testament oder was genau? Und das war interessant. Nein, eigentlich das Ganze, weil im Alten Testament wird so viel auf Jesus hingewiesen, also von der frohen Botschaft, das ist doch überall. Also es gab einen guten Austausch darüber und das hat mich auch dazu gebracht, ja, über Gottes ewigen Plan einerseits nachzudenken und zum anderen auch darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass wir diesen ewigen Plan ein wenig vor Augen haben. Eine andere Sache, die ich uns gleichzeitig mit ans Herz legen möchte, wenn wir jetzt diesen Plan gemeinsam anschauen, ist: Hast du dich schon einmal gefragt, warum Gott dich gerettet hat? Hast du dich schon einmal gefragt, warum hat Gott dich gerettet? Und wir lesen an verschiedenen Stellen, wir sind sein Gebilde, im Epheser 2 zum Beispiel, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die er sogar vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir lesen auch im Epheserbrief im 4. Kapitel, Gott hat Gaben gegeben und warum? Zur Ausrüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Im Galaterbrief ist der Hinweis, dient einander durch die Liebe. Und auch im Hebräerbrief, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also warum hat Gott dich gerettet? Warum hat Gott mich gerettet, dass ich jetzt fröhlich meines Weges ziehen kann und ich kann tun und lassen, was ich will? Super, Gott hat das Wichtigste für mich geregelt. Und das bringt mich auch wieder zurück zur Predigt von letzter Woche. Erinnert ihr euch noch an das Thema? Ja. Buße. Die meisten Menschen verstehen das halt nicht. Aber wenn wir an Sinnesänderung, dann wird es schon ein bisschen, wir sollen unseren Sinn ändern. Wann habe ich das letzte Mal eigentlich meinen Sinn geändert? Darüber nachgedacht, das, was ich gerade tue, ist vielleicht nicht gerade so astrein. Und deswegen die Frage an mich und an uns alle. Warum hat Gott mich gerettet? Und warum will ich also gut zuhören? Warum will ich einfach mehr verstehen und mehr lernen? Weil ich meinen Sinn ändern will, immer wieder auf Gott hin. Und das ist auch etwas. Ja, lerne, Rüdiger habe ich mir aufgeschrieben, lerne, staune, ändere immer wieder auch deinen Sinn. Und heute möchte ich einen Grundstein legen für weitere Predigten über die Bündnisse Gottes. Und da gibt es so viel zu staunen. Wir spielen eine Rolle da drin. Wir sind ein Baustein. So ein kleiner, unwichtiger Baustein. Heute möchte ich, dass wir uns einen groben Überblick über die gesamte Bibel, über Gottes ewigen Plan verschaffen. Aber woher wissen wir eigentlich, dass dieser Plan ewig ist? Wir lesen im 1. Petrusbrief im 1. Kapitel. Da schreibt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Daran haben wir eben gedacht, beim Herrenmahl, Jesus Christus, er war das Lamm, das kostbare Blut. Und dann geht es weiter. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Vor Grundlegung der Welt, am Ende der Zeiten geoffenbart. Letztes Wochenende hat David uns eine Grafik präsentiert. Kreise, konzentrische Kreise. Und das ist mir ganz gut im Gedächtnis haften geblieben. Nicht nur, weil ich mir etwas aufgeschrieben habe, sondern weil, es ist etwas zu hören, ist das eine, etwas zu sehen, das verbindet sich besser miteinander. Und deswegen hier ein kleiner Überblick. Gottes ewiger Plan. Das soll jetzt darstellen vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt, wenn das jetzt hier eine Zeitschiene ist, Gott hat die Welt geschaffen und noch davor hat er schon geplant, dass Jesus sein Blut für uns geben würde. Am Ende der Zeiten. Und eines Tages wird es auch ein Ende der Welt geben. Und das ist hier ganz vereinfacht natürlich ein Überblick nicht nur über die Menschheitsgeschichte, sondern auch von vorne bis hinten eigentlich, was lesen wir in der Bibel. Und vereinfacht lautet die Gesamtbotschaft der Bibel, ja, dass Gott die Menschen liebt. Ja, auch dich, auch mich. Und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, weil Gott möchte, dass du und ich, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und ist das nicht außerordentlich? Ist das nicht außerordentlich? Vor der Schöpfung wusste Gott schon, dass es mit den Menschen, mit uns Menschen schief gehen würde. Und er hat einen Ausweg geschaffen, dass die Menschen zu ihm zurückkehren können. Ja, Jesus Christus. Er ist quasi das Zentrum der Menschheitsgeschichte und das sehen wir auch ja an unserer Zeitrechnung allein. Jesus hat das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte vollbracht. Wir können das Ganze hier auch für zwei Dinge nutzen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir lernen durch die ganze Heilige Schrift hindurch, lernen wir von der Liebe und von der Geduld und der Güte Gottes. Und wenn wir in das Inhaltsverzeichnis, ich glaube, die meisten Bibeln haben ein Inhaltsverzeichnis, wenn wir da vorne reinschauen, dann finden wir auch zwei große Unterteilungen. Das Alte Testament und das Neue Testament. Gut, viele von uns kennen das Wort Testament eben als, naja, es stirbt jemand, er hinterlässt einen letzten Willen, hat das aufgeschrieben. Und das ist schon auch richtig, ist gut. Aber da gibt es noch etwas mehr, nämlich das Wort Testament ist hier eine Übersetzung von dem hebräischen Wort für Bund und hat die Bedeutung eines feierlichen Bündnisses, eines Vertrages oder eines Eides. Und bei einem Bund handelt es sich um einen Vertrag zwischen Menschen oder um einen Bundesschluss von Gott mit den Menschen. Und das finde ich auch so außerordentlich. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Hätte er das nötig? Wem nützt wohl ein solcher Bund? Und wir lesen also von einem alten Bund und von einem neuen Bund. Und damit einhergehen auch Versprechen von Gott. Man nennt es auch Verheißungen. Etwas, was in Erfüllung gehen soll oder es ist an Bedingungen auch geknüpft. Und dass die wichtigste Verheißung in der gesamten Bibel ist, da wird jemand kommen. Die Verheißung Jesus Christus hat sich erfüllt. Er ist ans Kreuz gegangen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott das geplant. Und wie passt das eigentlich alles, was in der Bibel steht, zusammen? Wie passt das zusammen? Ein Hinweis noch, dieser ewige Plan, der ist zum einen ist er nützlich für mein eigenes Verständnis von der Bibel, von den Zusammenhängen. Aber zum anderen kann man das auch sehr gut nutzen für Gespräche mit anderen, mit also auch Gläubigen oder Ungläubigen, wenn jemand Interesse hat, wenn wir über den Glauben ins Gespräch kommen. Weil so kannst du nämlich herausfinden und dieses Schema, was wir nach und nach durchgehen, da kannst du einfach ein DIN A4-Blatt nehmen und einen Strich machen, rechts und links, und dann zwei Drittel, da ist dann das Kreuz, Jesus und vor Grundlegung der Welt. Und wenn du das dann durchgehst, was wir jetzt durchgehen, dann erfährst du sehr schnell, was weiß eigentlich die Person, mit der ich rede? Wo steht sie? Und das ist dann sehr nützlich für das Gesamtverständnis oder für das Überlegen, was können wir vielleicht zusammen angucken? Und so kann man dann auch gleich fragen, am Anfang, was geschah denn am Anfang? Weißt du, wovon die Bibel am Anfang berichtet? Und wenn die andere Person dann die Achseln so zuckt und sagt, keine Ahnung, gut, dann ist die Person vielleicht noch nicht so bibelfest. Ist ja auch in Ordnung. Am Anfang lesen wir halt vom Garten Eden, also von der Schöpfung, der Garten Eden, Adam und Eva, dass Gott ihnen alles gab, was sie brauchten. Und Gott gab ihnen eben auch Grenzen, hat gesagt, gibt es einen Baum, Kenntnis des Guten und Bösen, davon sollt ihr nicht essen. Und Gott gab Adam und Eva auch den freien Willen, er gab ihnen die Wahl, hat jetzt keinen Zaun um den Baum gebaut, damit sie auch nicht rankommen können. Das machen wir eher mit unseren Kindern. Da sollen sie nicht rankommen, also bewachen wir das oder bauen einen Zaun. Nein, Gott hat die Wahl gelassen und es ging schief. Der Sündenfall. Der Mensch hat leider Gott nicht gehorcht und das hatte Konsequenzen. Die Trennung von Gott. Adam und Eva mussten aus dem Garten hinaus. Und leider setzte sich dann dieser Trend auch weiter fort. Und Gott sah dann nach einiger Zeit, es ist ziemlich schief gegangen. Und dann können wir fragen, ja, fällt dir ein, wie geht es in der Bibel dann weiter? Noah, auch eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und das war die Situation. Der Herr sah nämlich, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er die Erde gemacht hat. Und er wollte alles auslöschen, alles vernichten. Und dann lesen wir aber Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Und dann können wir fragen, wieso fand denn Noah Gunst in den Augen des Herrn? Und dann lesen wir nämlich im Neuen Testament, warum. Im Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Die Ruhmeshalle des Glaubens, das ist im Hebräerbrief Kapitel 11, dort lesen wir, warum Noah Gunst fand. Weil er glaubte. Auch das sich vor Augen zu führen, okay, eine göttliche Weisung, das haben wir schon viele Menschen gesagt, nur ich habe eine göttliche Weisung bekommen. Aber sich dann hinzustellen und dann ein riesiges Schiff, einen riesigen Kasten zu bauen, das hat eine Zeit gedauert. Die Leute müssen alle gedacht haben, also Noah, der hat sie nicht alle. Was müssen die erst auch gespottet haben über so eine lange Zeit? Der baut da so einen riesigen Kasten. Also, warum? Weil er Gott vertraute. Und sein Vertrauen führte auch zu einer Handlung. Und er fand Gunst. Und in dieser Übersicht, eine Sache, die mir auch immer hilft, mit den Augen, ja, manche Dinge oder so viele Dinge wie möglich auch mit Symbolen darzustellen, mit Bildern, weil sich das dann einfach bei mir besser verknüpft. Ich weiß nicht, wer von euch seit Adam und Devin weg sind, auch schon mal oben im Kinderstundenzimmer war. Dort finden wir nämlich an der Wand dieses wunderschöne Bild, was Adam und Devin gemalt haben, nämlich ein Bild von der Arche Noah und das Zeichen des Bundes, das Gott in den Himmel gesetzt hat. Und das habe ich dann hier, also Noah, sehen wir von der Entwicklung her, durch Glauben fand er Gunst und oben das Symbol, ein Zeichen. Und das sind nur wenige Punkte, die wir uns eigentlich anschauen. Und wenn wir das ein, zweimal gemacht haben, dann prägt sich das ganz gut ein. Und danach ging es mit der Menschheit leider nicht irgendwie steil bergauf und alle folgten Gott und alle lebten glücklich bis an ihr Ende. Nein, es ging wieder schief. Und dann einige Jahrhunderte später lesen wir in der Bibel von einem anderen Mann, der einen großen Glauben hatte und Gott gehorchte. Wäre dann wieder die Frage. Ja. Und dann kommt dann die Person, mit der wir lesen, da drauf. Abraham, eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Und Abraham hatte einen solchen Glauben, dass Gott ihm ein Versprechen gab, das aus drei Teilen bestand. Gott versprach Abraham, zu einer großen Nation zu machen. Und Gott versprach Abrahams Nachkommen, das Land Kanaan zu geben. Und er versprach, dass durch Abraham alle Nationen gesegnet werden würden. Und das wurde in Jesus Christus erfüllt. So eine unglaubliche Geschichte, oder eher besser wunderbare als unglaublich, eine wunderbare Geschichte von Abraham, von den Herausforderungen. Und diese Persönlichkeiten zu durchdenken und das auch nachzulesen, zeigt uns immer und immer wieder, das waren keine perfekten Menschen, sondern sie haben gelogen, sie hatten Angst, sie sind nicht immer geradeaus gegangen, sie haben gezweifelt, sie haben auf andere gehört und nicht auf Gott. Ja, kommt euch das bekannt vor? Also mir kommt das sehr bekannt vor, weil wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich mir, und wie hat Gott diese Menschen gebraucht? Und wenn man dann im Gespräch ist, ja, Abraham, was kam dann? Ja, er bekam dann einen Sohn, erstmal dann noch einen anderen Sohn, Ismael, aber dann kam der Sohn, den Gott ihm versprochen hat, Isaak. Isaak hatte auch Söhne, Jakob und Esau. Und Jakob hatte 12 Söhne und aus 10 seiner Söhnen und 2 Enkelsöhnen erwuchsen dann die 12 Stämme Israels. Und so wurde Abrahams Familie tatsächlich zu einer großen Nation. Und auch der zweite Teil des Versprechens wurde von Gott erfüllt. Und darauf kommen wir aber an anderer Stelle noch ausführlicher zu sprechen. Und das Besondere eben, was uns dann auch betrifft, ist, was wir im Neuen Testament lesen, im Galaterbrief, in Kapitel 3, Vers 8, da wird darauf Bezug genommen, auf dieses Versprechen. In dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und das auch zu sehen, wie alles zusammenhängt, was es für einen roten Faden gibt, ist großartig. Ganz wunderbar. Und hier sehen wir also, dass Abraham durch Glauben, fand er auch Gunst, und zwar eine solche Gunst, ein solches Gefallen hat Gott an ihm gefunden, dass er diese Versprechen gab. Zahlreiche Nachkommen. Ja, und das Versprechen hat Gott erfüllt. Er wird eine Nation und du wirst ein Land bekommen. Auch das Versprechen wurde erfüllt. Und dann der Segen für alle auf Christus hin. Auf Christus hin erfüllt und der Segen, in dem wir auch noch stehen. Das betrifft auch uns. Wunderbar. Und dann geht es auch weiter. Abraham, Isaak, Jakob. Was kam denn dann? Und vielleicht fällt dann uns ein, Mose, da war noch jemand. Und auch Mose, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war. Also, das war das Wichtige, durch Glauben. Mose vertraute Gott und war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Durch Glauben verließ er Ägypten, fürchtete die Wut des Königs nicht, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Ja, und so führte Mose eben das Volk aus Ägypten zum Berg Sinai. Und was erhielt er dort? Ja, 2 Steintafeln, da stand jetzt nicht. Ihr wisst, was das symbolisiert. Die 10 Gebote. Die 10 Gebote. Und das ist etwas, was dann in dieser Übersicht eben gut zu behalten ist. Mose, durch Glauben hatte er Wohlgefallen gefunden. Und dann bekam er eben die Gesetze. Und das Gesetz Mose gültig. Bis auf Jesus hin. Israel. Gott hat sich ein Volk erwählt. Das Volk Israel. Und Gott führte dann das Volk, mit dem er einen Bund schloss, in das Land Kanaan. Aber in der Folgezeit ging das Volk immer und immer wieder eigene Wege. Zeigte einen großen Mangel an Glauben. Und der Punkt ist eben auch, dass Gottes Verheißungen waren eben auch an die Treue des Volkes geknüpft. Und das Volk war untreu. Und trotzdem, und das ist eine großartige Botschaft, die wir im Alten Testament schon sehen und auch im Neuen, Gott ruft die Untreuen zurück und sagt, kehrt doch um zu mir. Er versuchte, das Volk zu beeinflussen, indem er ihnen Probleme gab. Andere Völker kamen und nahmen das Land ein, besetzten sie, später wurden sie in die Gefangenschaft geführt. Und durch Propheten, die das Volk daran erinnerten, wie treu Gott ist, versuchte er, sie zur Umkehr zu bewegen. Also die Propheten, die er schickte, hatten eigentlich immer und immer wieder gesagt, kehrt um. Und zudem wiesen sie auf den Messias hin, der kommen sollte. Auf den einen, auf den Mittelpunkt der Zeitgeschichte. Sie wiesen hin auf Jesus. Und wenn wir dann also mit jemandem lesen und merken, Mensch, im Alten Testament, da kennt sich die Person überhaupt nicht aus. Ja, das ging vielen von uns ja auch so. Was wusste ich vom Alten Testament? Gestern vor 24 Jahren habe ich das erste Mal beim Pastorenweg 50 geklingelt. Und da wusste ich vom Alten Testament, ich glaube nicht viel. Und von Jesus haben die Leute vielleicht schon etwas gehört. Und dann herauszufinden, ja, was weißt du denn über Jesus? Hast du schon weißt du von den Vorhersagen, was alles in Jesus eigentlich erfüllt wurde? Wo er geboren wurde, wo er aufwuchs, aus welchem Stamm er kommen sollte, dass er aus Ägypten kommen würde, was wir in der Bibel über Jesus lernen. Und das Wichtigste natürlich, was Jesus geplant hatte, dass er bereit war, als Opferlamm für unsere Sünden zu bezahlen. Auch das vorhergesagt, wenn wir im Alten Testament lesen, Jesaja 53. Und Jesus tat eben genau das, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und so können wir eben auch über das Neue Testament ein wenig sprechen und sagen, ja, wir lernen über Jesus in dem, was Matthäus, was Markus, was Lukas und Johannes aufgeschrieben haben. Sie berichten von dem Leben Jesu. Und dann, Jesus wird gekreuzigt, begraben, er ist auferstanden. Über 40 Tage erscheint dann Jesus seinen Jüngern und bereitet sie vor, fährt dann auf in den Himmel, Christi Himmelfahrt, mal gerade vor 3 Tagen. Ich glaube, die meisten von uns sind nicht mit dem Bollerwagen durch den Bürgerpark gezogen, sondern uns war vielleicht auch bewusst, Christi Himmelfahrt, ja, ein besonderer Tag, nicht wahr? Und 10 Tage später das Pfingstfest. Der verheißene Heilige Geist wurde ausgegossen und die Gründung der Gemeinde. Das Reich Gottes. Und dann wird das Ganze rund, weil wir dann nämlich lesen, auch in der Folgegeschichte, in der Bibel, in der Apostelgeschichte, lesen wir, wie sich die Gemeinde entwickelt hat. Wir lesen von der Gründung, der Ausbreitung und dem Wachstum. Die Gemeinde, der Leib Christi, Gottes Volk, durch Glauben. Und so ist es eben auch ein roter Faden, dieses durch Glauben gerechtfertigt zu sein. Im alten Bund, im neuen Bund, durch Glauben und immer wieder auch, was ist notwendig, kehrt um. Die Sinnesänderung. Und ein neuer Bund durch Christi Blut. Von daher, wo stehen wir? Ja, wir stehen im neuen Bund. Und danach, für diejenigen, die eben die Bibel noch nicht gelesen haben und auch das Neue Testament noch nicht gelesen haben, können wir dann erklären, dann kommen Briefe vom Römerbrief bis zum Judasbrief an Einzelpersonen oder auch an verschiedene Gemeinden, um sie zurechtzubringen, um sie zu ermahnen, um sie zu belehren. Und im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, zeigt Jesus dann der Gemeinde im ersten Jahrhundert, was noch kommen sollte. Bereitet sie darauf vor. Und versichert der Gemeinde, dass Gott treu ist. Und dass sie überwinden sollen und dass sie dann die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Und so haben wir dann einen kurzen Überblick über den gesamten Heilsplan Gottes geworfen. Und dann fällt es uns zum einen leichter zu verstehen, okay, wo bin ich? Was sagt Gott mir? Aber dann auch, wo steht jetzt vielleicht jemand, mit dem ich das besprochen habe? Wie geht es dann weiter? Und übrigens, die Gemeinde, von der wir eben lesen, die hat keinen Namen. Sondern viele Bezeichnungen lesen wir in der Schrift. Ob das jetzt die Versammlung ist, also auch dann wörtlich die Herausgerufenen, oder der Leib Christi, die Geretteten, die Erlösten, die Erkauften, der Weg, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu. Zum Ausdruck kommen durch diese Beschreibung eben, kommt unser Verhältnis zu Gott. Kinder, Söhne Gottes. Ja, und auch du kannst Teil dieser Gemeinde werden, falls du es noch nicht bist. Und das wäre dann auch etwas, was eben, wenn wir mit jemandem das lesen, was mit dazugehört. Das ist jetzt so der ganz vereinfachte Überblick. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Bloß dann können wir noch, wenn wir dann diese Bibelstellen zusammen sehen und dann immer darauf hinweisen, wie es nach unten ging, dass die Menschen eben Gott nicht folgten. Und dass man eben aus Glauben, wie komme ich in Gottes Volk, das ist ja dann eine Frage. Und dann können wir ein paar Bibelstellen gehen, denn es kommt darauf an, wo stehe ich? Ändere ich meinen Sinn? Bin ich durch Glauben gerechtfertigt und im Reinen freigekauft? Stehe ich vor Gott? Denn dann wartet am Ende die Ewigkeit auf mich. Weil Jesus mein Beistand ist, weil er meine Sünden bezahlt hat und dann darf ich die Ewigkeit bei ihm verbringen. Aber zum Heilsplan Gottes gehört eben auch, ja, auch die schlechte Botschaft, dass wir erstmal es versaut haben, wie Adam und Eva. Und dass wir verurteilt werden für unsere Sünden. Und im 2. Thessalonicher, der Vers, der da ganz am Ende steht, im 1. Kapitel, da steht eben, dass die in flammendes Feuer geworfen werden, die Gott nicht kennen oder dem Evangelium nicht gehorchen. Und von daher ist das immer eine Botschaft auch, lass dich retten. Lass dich retten. Ja, möge uns Gott helfen auf unserem Weg, auch dass wir darüber nachdenken, warum hat Gott mich gerettet? Und warum hat Gott mich jetzt hier an diesen Ort gestellt? Oder in diese Familie? Oder in, wie kann ich Gott dienen? Möge es uns allen dazu, auch alle dazu ermutigen, dass wir bereit sind zu lernen, zu dienen und in dieser Freude zu sehen, wie Gott wirkt und wie Gott uns gebrauchen möchte. Er hat seinen Sohn gesandt, für mich und für dich. Ihm sei die Ehre und der Dank in alle Ewigkeit. Amen.